Guten Morgen, Sven. Ne?
Guten Morgen, lieber Andi.
Wir haben lange nicht mehr über Bibeleskis gesprochen. Ne? Sollen wir?
Das ist gut so, meiner Meinung nach.
Das ist gut so? Mhm. Ja, gut. Aber vielleicht an die Zuhörer, es ist eure letzte Chance, uns eure Bibeleskis-Rezepte zu schicken. Denn bald hat das Thema ein Ende und wir werden zum besten Bibeleskis-Rezept, wie wir das eruieren werden, welches das Beste ist, das sagen wir noch nicht.
Koch so bitte alle nach und dann in einer Blindverkostung entscheiden wir, welcher der beste Bibeleskäse ist.
Ganz genau, ganz genau. Ja, schickt uns eure Rezepte, Bibeleskäse, und im Herbst werden wir dazu einen Preis verlosen. Und damit haken wir das Thema für heute auch ab.
Und ich glaube, viele Hörer wünschen sich, dass der Herbst bald kommt.
Ein großes Aufatmen.
Ja. Kann ich, glaube ich schon. Aber wir haben viele Bemerkungen, Anmerkungen, Kommentare und sowas erhalten.
Haben wir
mal ein paar vor.
Also wir haben erstmal eine Sprachnachricht bekommen von der Juliette, die auch beim Thema Rettet die Reisebüros involviert ist, die auch bei den Demonstrationen in Berlin, also nicht die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, sondern die touristischen Demonstrationen in Berlin wohl mitorganisiert hat, wo es darum ging, dass die Politik in Berlin endlich auch mal ein Auge auf die Touristikbranche wirft und guckt, was da gemacht werden kann. Das hat ja nun auch zu Erfolg geführt, ja, dass auch der Touristikbranche geholfen wird, beziehungsweise geholfen werden soll. Die Juliette hat uns eine ganz nette Nachricht geschickt und die würde ich gerne einmal ganz kurz abspielen, ne?
Hallo ihr Lieben, ich bin Juliette, ich habe den Instagram-Account für Rettet die Reisebüros ins Leben gerufen und ja, um da einfach die vormaligen Demonstrationen und weitere Aktionen zu unterstützen. Und ich habe gerade die aktuelle Folge von eurem Podcast gehört. Hat mir sehr gut gefallen, um ehrlich zu sein. Der erste Podcast meines Lebens, den ich mir angehört habe. Wertet das bitte als Kompliment. Ich fand das wirklich toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Thema schon mal in einer anderen Folge hattet. Da, wie gesagt, der erste Podcast, den ich bis jetzt gehört habe, gerade eure aktuelle Folge war. Aber ich fände es auch mal ganz toll, und zwar das Thema Servicegebühren, Serviceentgelte in den Reisebüros.
Da hat die Juliette uns einen schönen Vorschlag gemacht, dass wir mal über das Thema reden, Serviceentgelte in den Reisebüros. Also erstmal vielen Dank, liebe Juliette, für deine Nachricht, aber danke auch für diesen Themenvorschlag. Also Sven,
ich bin ein bisschen stolz, Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, aber so, wir haben sie zum Podcast geführt. Also, da, hallo, das ist schon was, oder? Das ist schön, ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr, vielen lieben Dank. Jetzt heißt es natürlich, unsere Podcast-Hörer auch zu halten.
Das schaffen wir nicht mit Bibeleskäs.
Mit dem hohen inhaltlichen Niveau, mit welchem wir die Leute bisher beglücken. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde das Thema interessant. Das ist ein Thema und die Juliette ist aus dem Reisebürobereich, wenn ich das richtig verstehe. Sonst hätte sie auch nicht die Initiative Rettet die Reisebüros so unterstützt. Und sie machte auch den Instagram-Account. Also für alle, die Interesse daran haben, guckt euch das mal an. Das Thema, was sie vorschlägt, ist Thema Serviceentgelt in Reisebüros. Für die Nicht-Touristiker unter unseren Zuhörern geht es darum, sollten Reisebüros eine Servicegebühr für Beratung und für Angebote, die sie den Endverbrauchern machen, unabhängig davon, ob sie diese Reise dann auch buchen, sollte dieses ein Thema werden, was bei uns im Podcast einmal behandelt wird. Also sollte man, wenn man ins Reisebüro geht und sich beraten lässt, dafür bezahlen?
Also ich bin ja ein guter Fan davon. Also ich habe das ja schon in ich glaube, zwei, drei Folgen gesagt, dass das natürlich für die Beratung, die ist zeitintensiv, man bekommt Insider-Tipps, Hotzeiten des Internets, wo man sich natürlich auch Hotelbewertungen anschauen kann, aber es ist halt einfach, ja, die meisten, sagen wir jetzt mal, die meisten Hotels rund ums Mittelmeer sind den Reisebüro-Mitarbeitern schon bekannt, weil sie Famtrips dahin machen, also reisen in das Zielgebiet, um das halt kennenzulernen und es dann halt auch besser verkaufen zu können. Ja. Und das ist schon ein Insiderwissen und ja, klar, von meiner Meinung nach sollte man das definitiv honorieren.
Gut, also ich glaube, das ist ein großes Thema, ein interessantes Thema. Vielleicht werden wir, wenn wir uns wirklich nochmal auf so ein singuläres Thema vielleicht diesen Herbst auch nochmal einlassen in einem unserer in einer unserer Podcast-Folgen. Sollten wir das vielleicht nochmal behandeln? Also auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Liebe Zuhörer, wenn ihr dazu Meinung habt, könnt ihr uns natürlich schreiben, wie immer auf Instagram, auf Instagram-Kanal Hin und Weg Podcast. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr, wo wir jetzt zu finden sind. Wir sind auch auf Facebook erreichbar, auch unter Hin und Weg Podcast. Wenn ihr dazu Fragen oder generell Anmerkungen, Vorschläge oder auch Themenvorschläge habt, meldet euch bitte gerne. Also ein interessantes Thema. Nochmal vielen lieben Dank an die Juliette. Es gibt aber noch andere Kommentare zum Thema. Wir
haben eine Instagram-Umfrage gestartet, weil unser Gesundheitsminister mal wieder etwas in Mikrofone gesagt hat und das dann abgedruckt worden ist. Und zwar hat Jens Spahn allen Deutschen dazu geraten, Herbsturlaub in Deutschland zu verbringen. Und du hattest die Frage auf Instagram gestellt, was wir davon halten oder was unsere Hörer davon halten.
Genau, und das ist auch schon, wann war das? Das ist schon 2 Wochen her, dass das ein Thema war. Jetzt ist die Zeit des Herbsturlaubs. Und wie gesagt, Spahn hat dazu geraten, Herbsturlaub in Deutschland zu machen. Ich habe auf Instagram gefragt, was meint ihr, hin oder weg? Und wir haben ein paar nette Kommentare dazu gefunden. Der erste, der bei uns einging, war, weg, ganz weit weg, dahin, wo die Sonne scheint.
Na gut, die letzten Wochen hat die Sonne auch hier recht gut gescheint. Ich glaube, jetzt fängt so langsam der Regen an, aber bisher konnte man sich ja eigentlich nicht beschweren, aber ich glaube, ich weiß, was sie meint.
Dann haben wir von unserer treuen Hörerin, der Daniela Anders, von der Reiseberatung Daniela Anders, die uns auch schon einmal geschrieben hat, ein ganz klares Weg, sagt die Daniela. Ganz klares Weg. Ja. Dann haben wir von einem weiteren Hörer bzw. Instagram-Leser den Kommentar bekommen, den fand ich ganz lustig, also auf die Frage, hin oder weg. Und dem Rat von Jens Spahn hat der Kommentar lautet, kann er ja machen, der Herr Spahn. Also vielleicht macht Jens Spahn ja wirklich Heimaturlaub in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der im Moment so viel Zeit für Urlaub hat. Ich bezweifle das mal ganz stark. Und dann ein Kommentar, super Idee. Also die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Und ich hatte auch auf Instagram nochmal eine andere Umfrage, wo es dann wirklich nur darum ging, wirklich zu fragen, ja oder nein, hier bleiben oder wegfahren. Und das war wirklich relativ, relativ gleich. Also ich glaube, ein paar mehr Leute haben gesagt, lieber wegfahren als hier bleiben, also ins Ausland fahren. Aber das ist also, da gibt es keine klare Meinung dazu. Und ich finde, das repräsentiert, glaube ich, auch so ein bisschen so den Spirit des Reisens im Moment. Das ist eine relativ große Unsicherheit, wie da so die Sicherheitslage ist und auch wie die Planungslage ist. Also ganz interessant.
Also ich glaube, es liegt viel an der Planung. Also es ist halt wirklich, man kann jetzt nicht 2-3 Wochen im Voraus planen, weil wir sehen, wie schnell Städte, Regionen zu Krisengebieten erklärt werden. Erstmal sehr begrüßenswert von der Bundesregierung, wie ich finde, dass diese generelle Reisewarnung jetzt endlich ein Ende hat. Also bin ich ein großer Freund davon. Weil einfach pauschal 140 Länder irgendwie zur Reisewarnung zu erklären, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt Länder, die sind viel, viel sicherer. Da gibt es seit Monaten, Wochen keine Neuinfektionen mehr. Also das macht sehr viel Sinn. Aber trotzdem ist halt die Planbarkeit ein bisschen das A und O. Und das ist so das, was, glaube ich, die Leute so ein wenig verängstigt und dass man dann lieber in Deutschland bleibt.
So leicht das auch ist, die Bundesregierung da zu kritisieren, diese Reisewarnung für 160 Länder, das ist natürlich schon so ein Rundumschlag, der gemacht wurde. Aber wenn wir mal wirklich 6 Monate zurückschrauben, die Zeit, ne, und wirklich mal gucken, was die Bundesregierung, was auch dort mit Steuergeldern gemacht werden musste, um wirklich alle Deutschen, die im Ausland waren, zurückzuholen nach Deutschland. Es sind ja bei weitem nicht alle zurückgekommen, das war auch gar nicht möglich. Alle Urlaubsreisenden im März bis in den April hinein, sogar in den Mai hinein, nach Deutschland zurückzuführen. Das sind natürlich Dinge, die die Regierung tunlichst vermeiden möchte, dass solche Situationen in diesem Maß nochmal passieren. Also es ist natürlich einfach mit dem jetzigen Wissen sozusagen, also ich bin ja bei dir, aber es gibt hier keinen...
Ich schüttel heftig den Kopf. Für mich sind das 2 komplett unterschiedliche Dinge. Also na klar, es ist sehr begrüßenswert, was die Bundesregierung jetzt auf die Beine gestellt hat, in der Kurzfristigkeit, wie viele Milliarden sie zur Hilfe von Unternehmen jetzt ausgeschüttet haben und wie sie da weiter helfen wollen, jetzt auch in Zukunft. Aber die generelle Reisewarnung, ich meine, ich habe jetzt sehr viel übrigens, das passt dann auch mit Vietnam, unsere heutige Destination. Die hatten, glaube ich, 1 Toten und 400 infizierte Personen, weil sie einfach sehr, sehr früh die Grenzen schon dicht gemacht haben. und sind da wirklich sehr rigoros vorgegangen. Ich sehe nicht, warum Vietnam jetzt ein unsicheres Reiseziel sein sollte für mich. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Das ist jetzt eins, wo ich mich halt sehr gut auskenne.
Aber die,
warum Sven, da dann generell gesagt wird, wir können da nicht hinreisen, macht für mich keinen Sinn.
Ich glaube, die Situation ist weiterhin fluide und wir wissen nicht, was in 3 Monaten sein wird. Wir wissen nicht, was in 2 Monaten sein wird. Und die Reisewarnung bezieht sich ja vor allem auf die jetzige Situation. Und vor allem ist es natürlich auch relevant, wann wird gebucht? Wann buchen wir? Wenn jetzt alle buchen fürs Ausland, was passiert dann? Was ist, wenn in 3 Monaten wir dieselbe Situation haben, wie wir sie im Februar oder März hatten? Ne?
Darum geht's. Aber das sage ich, also es ist nicht die jetzige Situation. Diese komplette Reisewarnung, die jetzt noch besteht für 140 Länder oder 160 Länder, die spiegelt halt nicht die Situation, die reale Situation wieder, sondern das ist einfach eine pauschale Reisewarnung, die einfach mal gemacht worden ist. Die macht vielleicht in den ersten Monaten Sinn, weil wirklich niemand eine Ahnung hat, wie es reagiert und auf was man achten muss. Aber jetzt sind wir doch schon viele Schritte weiter und ich begrüße es sehr, dass es am 1. Oktober jetzt fällt und es nur noch individuelle Reisewarnung.
Ich denke aber, den Effekt hatte es. Dadurch sind Buchungen in die Ferne vermieden worden. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein bisschen der unausgesprochene Effekt, der erreicht werden sollte, dass eben eine Buchungswelle, die sozusagen über die sicheren Gebiete, die bis dahin als sicher erklärt wurden, hinausgeht. Und das ist damit, glaube ich, erreicht worden. Das kann man natürlich nicht laut sagen. Das ist natürlich, wenn man die Touristik auf seiner Seite behalten möchte. Aber das ist schon ein Effekt, der relativ groß war. Und ich sage, ich glaube, das war sicher mit Hinsicht auf das Thema Rückführung, mit dem Thema, was ist, wenn jetzt alle wieder reisen im Winter, wenn viele Leute wieder in Ferndestinationen sind, die als sicher erklärt wurden, die dann vielleicht in 3 Monaten eben nicht mehr sicher sind.
Ja, aber auch da hätte man doch andere Lösungen finden können. Ich meine, ganz ehrlich, er hat durch diese pauschale Reisewarnung sind wirklich viele Unternehmen in Schieflage geraten, weil pauschal gesagt worden ist, Reisen ist nicht mehr sicher und ihr dürft das nicht mehr. Und die Rückführung hätte man ja anders regeln können. Man hätte ja wirklich sagen können, pass auf, wer am Stichtag nach dem 1. April ins Ausland fliegt, den holen wir einfach nicht mehr zurück. Der macht das auf eigenes Risiko.
Ich widerspreche dir nicht.
Der ist verantwortlich dafür. Das kann man den Leuten ja zutrauen. Aber dann durch die pauschale Reisewarnung, Airlines, Hotels, Reiseveranstalter, Reisebüros, Reiseleiter, auch eines unserer heutigen Themen, einfach so halt darunter leiden zu lassen, also fand ich zu pauschal. Sorry.
Ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich argumentiere da nicht gegen dich. Ich kann aber irgendwo verstehen, wo dieser Impuls, dieser Instinkt herkommt. Und ich glaube, die Bundesregierung, so ein Regierungsapparat, wenn man sich die ganzen Entscheidungsebenen anguckt, die dort mit reinspielen. Vor allem, es geht ja nicht nur um die Touristikbranche, es geht um so viele Branchen, die vom Reisen mit betroffen sind, die sozusagen mitleiden darunter. Ob das Automobilindustrie, wo Manager nicht reisen können, etc. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, dass sich die Bundesregierung hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt kümmern wir uns mal ein, so einzigartig irgendwie um die Touristikbranche. Ich glaube, das ist eine Gemengelage, die unglaublich komplex ist, die damit reinspielt. Und ich kann irgendwo sehen, dass da mehr mit reinspielt als nur der Gedanke, dass man die Touristikbranche nicht leiden lässt. Und damit mache ich mich vielleicht jetzt ein bisschen unbeliebt, aber ich bin grundsätzlich bei dir.
Du kennst ja auch ganz viele, ihr wart mal ein Reiseveranstalter, du hast bestimmt ganz viele Kontakte im Ausland, wahrscheinlich in China, touristische Kontakte. Wie geht's denen denn? Also wie betroffen sind die? Was machen die denn jetzt?
Gut, das ist ein ganz schöner Brückenschlag auch zu unserem heutigen Thema. Ich habe doch mit einigen unserer Reiseleiter, also ne, die früher für China-Tours gearbeitet haben und das jetzt auch noch tun würden, wenn sie könnten, Kontakt. Und es sieht so aus, dass nicht wenige sich natürlich neue Arbeit suchen müssen. Vielleicht kehren die zurück, aber die Lage ist natürlich, im Moment können die nicht arbeiten. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Und das ist natürlich in einem Land, in dem die soziale Absicherung nicht so pauschal und flächendeckend ist, wie wir sie haben. Unsere ist alles andere als perfekt, das muss man auch sagen, aber da haben wir doch schon ein soziales Netz, was im weltweiten Vergleich zumindest nicht schlecht abschneidet. Und das ist in vielen Ländern, in vielen Zielgebieten, wo Menschen aufgrund dieser Pandemie, vor allem in der Touristikbranche, in der so viele Zulieferer sozusagen arbeiten. Ob das der T-Shirt-Verkäufer ist, der auf der großen Mauer steht oder am Strand irgendwo Sonnenbrillen verkauft. Also so viele Menschen, die sozusagen mitleiden in zweiter, dritter und vierter Reihe. Ne? Ja. Ob das Landwirtschaft ist, ob das Lebensmittelherstellung ist, ob das, also unglaublich, was da eine Vielzahl von Menschen sozusagen an dieser Pandemie durch ausbleibenden Tourismus mitleidete. Und vor allem Reiseleiter, Busfahrer, andere Dienstleister, für die das jetzt natürlich ganz mau aussieht.
Ja.
Vor allem in fernen Zielgebieten. Und da bin ich natürlich bei dir, ne? Ob die Menschen dann wirklich reisen könnten, selbst wenn die Reisewarnung nicht besteht, ist eine ganz andere Frage. Nach China kann man derzeit touristisch nicht reisen. Das wird auch auf absehbare Zeit nicht möglich sein, wenn ich das richtig verstehe. Aber wir werden sehen, ne? Ja. Es ist ein sehr, sehr schwieriges, auch ein sehr emotionales Thema für viele, viele Leute. Ja. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir uns diese Themen nicht so einfach machen. Ne? Also jeder, ob das auf Regierungsebene ist, ob wir das als Endverbraucher, als Brancheninsider, als Touristiker, ich glaube, es ist einfach gut, dass man diese unglaublich komplexe Gemengelage einfach mit in Anbetracht zieht. Ne?
Ja, aber man muss sich halt auch den Konsequenzen bewusst sein, ne? Was bedeutet, wenn solche Entscheidungen getroffen.
Natürlich, das große Thema ist, und da bin ich teilweise auch ein bisschen skeptisch. Nicht, dass Maßnahmen generell zur Corona-Eindämmung bestehen, aber es lässt sich zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, lassen sich sachliche, wissenschaftlich fundierte Diskussionen durchaus führen, ne? Was Verhältnismäßigkeit angeht. Und es ist auch gut, dass diese Diskussionen stattfinden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, und heute sprechen wir über Vietnam. Heute sprechen wir mit einem Reiseleiter, der aus Vietnam kommt, der sehr gut Deutsch spricht und der schon viele, viele tausende deutsche Touristen durch sein Land geführt und geleitet hat und für den diese Situation auch absolutes Neuland ist und der sicher viele, viele Kollegen hat, denen es in Vietnam ähnlich geht wie ihm auch.
Und ich möchte sagen, er ist nicht nur ein Reiseleiter für mich, sondern er ist fast schon ein liebgewonnener Freund. Ich bin schon, ich glaube, zweimal hat er mich durch Vietnam geführt. Einmal mit einem Fan-Trip, einmal mehr oder weniger individuell. Und er gehört wirklich zu einem der besten Reiseleiter, die ich jemals hatte. Er erzählt sehr interessant von seinem Land. Ich glaube, ja, es macht ihm auch Spaß, sein Land zu erklären, deutschen Touristen. Und ja, deswegen war es klar, dass wir ihn fragen, wie seine Situation gerade ist und wie wir ihn in diesem fernen Destinationsziel von Vietnam einfach mal fragen, wie die Situation ist.
Vielleicht ganz kurz, bevor wir mit ihm sprechen, ist natürlich Vietnam in den letzten Jahren noch echt ein richtiges Boomland geworden, was so einen touristischen Aufschwung erfahren hat. 2017 wurde für Deutsche beziehungsweise für Reisen aus dem EU-Schengen-Raum wurde die Visafreiheit eingeführt, ne? 14 Tage visafrei durch Vietnam reisen. Ein sehr schönes Signal. Das hat Vietnam natürlich touristisch sehr geholfen. War sowieso schon auf dem aufsteigenden Ast. Und ja, das hat sich natürlich bis zur Corona-Pandemie fortgesetzt. Und das trifft natürlich das ganze Land im Moment sehr hart, weil es natürlich von diesem Boom so profitiert hat. Und es ist auch ein ganz tolles Land. Du bist da schon öfters gewesen. Du arbeitest auch eng mit Vietnam und Vietnam Airlines zusammen. Ich hatte mal die Gelegenheit, ganz kurz einen halben Tag in Saigon irgendwie außerhalb des Flughafens zu begehen.
Das reicht, ne? Das reicht.
Nein, also ich habe da so ein bisschen auch in den letzten Jahren mehr Lust drauf bekommen, mir Vietnam mal ein bisschen näher anzugucken. Ich bin da wirklich noch mal ganz kurz gewesen, obwohl ich 10 Jahre in China gelebt habe, dem Nachbarland, habe ich es nicht nach Vietnam geschafft, in andere asiatische Länder schon, nach Vietnam überhaupt nicht. Und ich freue mich, dass wir heute mit einem absoluten Insider sprechen können, der so fantastisch Deutsch spricht und der uns sein Land auch noch ein bisschen schmackhafter machen kann. Wir begrüßen in Hanoi den Reiseleiter Chen Guangai.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Ja, lieber Chen, wie geht es dir, wie geht es der Touristik in Vietnam? Erzähl uns ein bisschen.
Also über Corona momentan.
Ja, wie sieht dein Alltag aus im Moment? Also du bist ja Reiseleiter oder ja, du bist Reiseleiter, du sprichst hervorragend Deutsch. Was machst du seit März 20? Wie sieht da dein Alltag aus?
Oder wie sieht der Alltag in Vietnam aus?
Also wie leiden wir uns als Reiseleiter in Vietnam durch Coronavirus? Ja. Coronavirus ist ja nicht nur in Vietnam, sondern auch überall. Wir haben uns in Schwierigkeit gebracht. Und in Vietnam. Ich meine zuerst als Reiseleiter. Wir haben ungefähr 40.000, die inbound und outbound Reiseleiter, die vollständig arbeiten, aber ab Ende März 2020, wir sind komplett arbeitslos.
Ja.
Und als Reiseleiter, die, so wie ich, da versuchen wir so schnell wie möglich, nachdem wir auch diese Probleme merken und denke, wir sollen unbedingt schnell einen anderen Job zu finden. Ist aber nicht so einfach. Die einige, die versuchen, als Taxifahrer zu arbeiten, die andere als Motorrad-Taxifahrer, du kennst auch, die einige, die machen Immobilienhändler und ich, dann muss ich da ganz schnell einen Kurs teilnehmen und danach mache ich ein Fitnessstudio zu Hause auf und bieten die Leute an als Privat-Kraftsport-Trainer. Ja, das ist einfach versuchen, aber so wie ich weiß, nur 15% von so vielen Arbeitslosen von uns, wir haben doch geschafft, eine Ausweg zu finden. Okay. Ja, das ist ja nicht so einfach, weil wir sind nicht nur als Reiseleiter Probleme bei dieser Sache haben, sondern noch ungefähr 130.000 die anderen, die in diesem Tourismusbereich arbeiten, die im Hotel oder Restaurant arbeiten und die haben einfach auch von Chef heute auch morgen alles entlassen und die haben auch keine Ahnung, wie Jobs zu finden so schnell. Ja.
Ja, ja.
Und momentan, die sind noch alles am Versuchen, das neue Job zu machen. Ja.
Ja. Das hört sich ja alles schrecklich an. Ich habe gleich direkt mehrere Fragen, die mir da eingefallen sind. Ich weiß, dass deine zweite große Leidenschaft auch Kochen warst und dass du ab und zu mal auch in einem Restaurant gearbeitet hast. Gab es denn nicht die Chance, dort zu arbeiten?
Ja, ich habe auch die Chance, in eine große Restaurantkette als Koch zu arbeiten. Mhm. Also da, wenn man als Hauptkoch zu arbeiten, dann verdient man auch sehr gut. Aber so wie ich vorher auch schon gesagt habe, wenn Coronavirus die einige Hotel und Restaurant, dann müssen sie dann leider zumachen.
Ja. Ja? Ja.
Also die erste Welle und zweite Welle und jedes Mal ungefähr 2 Monate, dann machen sie dann zu, ja. Und die Restaurants, die einige heute sogar, die sind so pleite gehen, weil sie auch nicht so weiter machen können. Da kommen keine Menschen da im guten Restaurant zu essen. Die Leute, die kochen lieber zu Hause, weißt du?
Ja, ja, ja.
Also die in Vietnam, wir nehmen diese Sache sehr ernst. Die Regierung waren auch sehr, sehr hart und die haben uns auch empfohlen, nicht raus von zu Hause, wenn das nicht sein muss. Mhm. Und sogar in den Supermarkt zu gehen, das gehen wir bekommen einfach eine Sette von der Regierung und das gehen wir hin so 2-mal in der Woche. Ja? Ja, ja, und wenn du noch einmal extra in den Markt gehen möchtest, dann musst du dann beantragen vorher. Und das ist einfach zu kompliziert.
Ist das so wie so eine Art Eintrittsticket zum Supermarkt?
Ja, ja, ja.
Ah, okay. Okay, sehr interessant. Ja. Ich hab eine Frage zu den Maßnahmen, die gegen Corona gemacht wurden. Im Moment muss man in Vietnam, wenn man rausgeht oder in öffentlichen Gebäuden oder in Supermärkten eine Maske tragen? Was sind die Maßnahmen derzeit, die in Vietnam zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden? Also wir haben auch hier gesehen, dass die vietnamesische Regierung sehr früh und sehr, sehr streng auch vorgegangen ist. Aber was ist im Moment die Situation mit den Maßnahmen?
Also ich bin sehr stolz zu sagen, wir haben tatsächlich die Sache schon sehr gut gemacht von Anfang an. Und mit der Maske, das nehmen wir von Anfang an wahr. Und wir haben auch korrekt mitgemacht, als die Regierung uns empfohlen haben, eine Maske zu tragen, überall, wo wir hin. Und ich finde das okay. Ich finde das okay. Und auch so wie meine Familien, wir haben immer im Schrank oder auch wenn wir dann rausgehen, mit Motorrad zu fahren, überall haben wir Mundschutzmaske. Ja? Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir auch so weit gekommen mit dieser Sache unter Kontrolle zu behalten. Ja? Hm. Und weiterhin unser Präsident, wir haben uns auch doch gesagt, auch wenn die Corona mit diesem Problem schon runtergegangen ist, er möchte, dass wir weiterhin mit dieser Regel, mit dieser Mundschutzmaske noch behalten. Ja. Und ist alles in Ordnung. Also momentan, wir haben sehr, sehr gut unter Kontrolle. Im Vergleich mit den anderen Ländern, wir haben nur 35 Tote.
Ja? Ja.
Und wir sind sehr nah nebeneinander. Also Vietnam und China, und wir haben trotzdem so viele sehr gut unter Kontrolle. Also momentan die Polizei bei der Grenze zu China, die arbeiten Tag und Nacht. Also auch wenn die Vietnamesen, die wollen zurück im Land, ja, aber wollen sie nicht diese 14 Tage vorher im Krankenhaus landen, mhm, und wollen sie heimlich zurückkommen, werden sie auch von der Polizei festgenommen. Mhm. Und im Krankenhaus gesteckt, ja, werden und von der kontrolliert, ja? Sehr hart.
Du hast gerade gesagt, ganz am Anfang, dass 40.000 Reiseleiter es in Vietnam gibt. Die sind ja quasi seit März arbeitslos, wie du gesagt hast. Ja. Was meinst du, kommen alle zurück? Werden alle wieder als Reiseleiter arbeiten? Oder die Leute, die jetzt einen neuen Job gefunden haben, sind glücklich mit dem und sagen, ich bleibe lieber in dem Neuen, weil mir die Touristik, so ein Virus kann ja auch immer wieder kommen, so Touristik ist mir zu unsicher geworden. Weißt du was darüber?
Ja, sehr, sehr gute Frage, Sven. Aber ich sage dir, wir haben auch so langsam Sorgen gemacht. Wenn die Tourismus wieder kommen, ich gehe davon aus, zum Beispiel Anfang nächstes Jahr, da werden wir schon eine Menge von Reiseleitern gefehlt. Weil die Leute, die machen andere Job, und ich gehe davon raus, dass die auch nicht so schnell wiederkommen. Ich arbeite zusammen mit einer großen Webseite und ich bin auch der Admin von 400 Reiseleitern, der deutschsprachige Reiseleiter in Vietnam.
Okay.
Und weiß ich, dass wir schon zwei Drittel von uns einen neuen Job gefunden haben. Mhm. Ja, wir haben eine lange Zeit, also hin und her sogar bis 3 Monate zu überlegen. So wie ich zum Beispiel, ja, also seit Ende März und jetzt ist das schon September, 6 Monate. Und die ersten 3 Monate, ich bin immer hin und her, ob ich dann jetzt einen neuen Job machen oder so, ja. Mhm. Und von daher, ich gehe davon aus, wenn jetzt die Tourismus wiederkommen, dann haben wir Probleme.
Okay. Ich wünsche dir, dass du mit dem Fitnessstudio, was du gerade machst, wirklich gut überleben kannst, dass das gut läuft für dich. Ich wünsche mir aber auch für die deutschen Touristen, die sicherlich in Zukunft wieder nach Vietnam kommen werden, dass du weitermachst. Denn ich weiß, du bist ein hervorragender Reiseleiter. Du bist, glaube, wir sind zweimal miteinander schon durch Vietnam gereist. Ich kann mir keinen besseren Reiseleiter wünschen. Also ich hoffe, dass möglichst, oder ich kenne noch 2, 3 andere, dass die wirklich alle wiederkommen, weil ihr macht einen hervorragenden Job in Vietnam und ihr betreut wirklich die Gäste sehr, sehr hervorragend. Also wir können uns nur wünschen, dass ihr wiederkommt.
Dankeschön.
Ich habe eine Frage zu Vietnam und Deutschland. Vietnam hat in den letzten Jahren in Deutschland einen riesigen Boom erfahren. Also Vietnam ist als Destination immer beliebter geworden. Wir haben mehr Flüge, die nach Vietnam gehen. Die Visa, es gibt jetzt die Visafreiheit seit dem Herbst 2017. Das heißt, ein deutscher Tourist kann bis zu 2 Wochen visafrei sich in Vietnam fortbewegen. In Deutschland gibt es mehr und mehr vietnamesische Restaurants. Ich sitze hier in Hamburg und ich sehe, dass jeden Monat, jedes Jahr in den letzten Jahren so viele neue vietnamesische Restaurants hier aufpoppen und entstehen. Ich wollte dich aber mal fragen, wie wird Deutschland in Vietnam wahrgenommen? Was denken die Vietnamesen über Deutschland? Was denken die Vietnamesen, auch ihr als Touristiker, als Reiseleiter, wie seht ihr die deutschen Touristen? Ja, was ist so dein Eindruck? Ja?
Ganz gerne ehrlich sein.
Du kannst auch ein bisschen über Sven erzählen.
Ich erzähle meine Gäste immer ehrlicher. Ja,
das ist gut.
Was die Vietnamesen über die Deutsche denken. Mhm. ich bin keine Schleimer. Ich kann dir das so sagen. Die Vietnamesen, wir sind schon seit ewig große Fan von Deutschland, von den Deutschen. Wegen der Zuverlässigkeit, dass ihr so viele gute Geräte habt, Pünktlichkeit, obwohl die Pünktlichkeit in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen bei den Gästen. Und, aber ansonsten sehr viele positive Dinge, die Vietnamesen, wenn wir über die Deutsche denken. Und in den letzten 10 Jahre, weil ich mache den Job bis Juni dieses Jahr, ist schon 19 Jahre als Reiseleiter.
19 Jahre?
19 Jahre. Und ich kann euch sagen, in den letzten 7, 8 Jahren, ich habe das gemerkt, da gehen einfach so viele die Deutschen, die kommen dann nach Vietnam, weil Vietnam ist einfach eine schöne und die beliebte Reiseziel geworden für euch. Immer mehr und mehr die Leute, die kommen von Vietnam zurück und weiter erzählen und die kommen da immer wieder, weil Vietnam ist ein Land, der sehr sicher ist. Die Deutschen, die kommen da in Vietnam auch sehr gut klar. Überall, wo wir hingehen, ich als Reiseleiter, wenn ich mit einer meiner Gruppen, die Deutschen, überall, wo ich hingehe, dann kann ich immer sagen und schlagen auf meine Brust und sagen, meine Gäste sind Deutsche. Die Leute, die lächeln immer so sehr freundlich und also die mögen einfach die Deutschen. Ja, also positiv meine ich.
Denkst du, dass der Tourismus in Vietnam sich ändern wird nach Corona? Denkst du, werden andere Schwerpunkte gesetzt? Denkst du, bereitet ihr euch auch irgendwie vor, vielleicht einige Sachen nicht mehr zu präsentieren? Oder wie gibt es da schon Überlegungen?
Ich gehe davon aus, wir warten auf diesen Moment, dass die Grenze Vietnam zu Europa wieder öffnet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir mit dem Tourismus für die Zukunft nach der Coronavirus schneller als die andere national, als andere Länder schnell wieder da ist. Weil in dieser Zeit, wir haben trotzdem auch so viele Nachfragen von der Tourismus von anderen Ländern, so wie Japan und Korea und Frankreich. Die wollen alles nach Vietnam. Ja, ich denke, dieser Bedarf ist bisschen echt. Also nicht irgendwie nicht keine Werbung, sondern ich als Reiseleiter, ich habe das Gefühl, dass dieser Land ist gut für die Reisende, ja, im Vergleich mit die anderen ASEAN-Ländern. Und ich gehe davon aus, dass werden wir auch für die Zukunft wieder Gäste haben.
Ja. Gibt es zurzeit überhaupt Touristen im Land? Also die Flugverbindungen nach Europa sind ja nicht vorhanden. Dürfen denn andere asiatische Länder bei euch reisen? Habt ihr die Grenzen geöffnet oder ist komplett zu bei euch?
Die machen sie langsam auf und geplant. Wir haben zuerst, wie gesagt, wir bauen langsam auf und die Regierungen, die haben das ermöglichen, dass wir erstmal 5.000 aus Richtung Japan, Korea und China als Touristen in Vietnam. Aber das ist immer mit kleinen Stück, dann fangen sie dann an. Ne?
Ja.
Also so wie ich von der Zeitung vor 2 Tagen gelesen habe, also erstmal 5.000 und dann einen Monat später, dann lassen sie dann ungefähr 10.000. Von der Regel, dass man auch nicht mehr 14 Tage, sondern die haben auch schon im Gespräch, dann unterhalten sie und diskutieren sie, ob sie diese Zeit verkürzen, also ab 5 oder nur 7 Tage, damit nachdem sie dann kontrolliert und festgestellt, dass die Leute gesund ist, dann können sie auch sofort wieder auf die Reise.
Okay.
Momentan, die haben auch so ein Angebot. Wahrscheinlich, wir haben auch mitbekommen, dass wir in Vietnam einige Hotels, die haben das sogar anbieten, dass die Touristen, die nach Vietnam kommen und für diese 14 Tage oder so erstmal im Hotel bleiben. Ja? Und dann kann man dort von 3 bis 5 Sternen Hotel, da kann man aussuchen. Ja? Und wie man gerade leisten kann. Ja? Aber ist natürlich, das ist die Frage.
Das ist eine lange Zeit.
Ja.
Ja.
Ich habe eine Frage zum Tourismus in Vietnam. es ist ja in einigen asiatischen Ländern so, dass der Binnentourismus, also der Domestic-Tourismus, wie zum Beispiel in China, der Tourismusindustrie gerade ein bisschen zumindest hilft, weil die Chinesen selbst zum Beispiel im eigenen Land reisen. In Korea ist das vielleicht ein bisschen ähnlich. Wie ist das in Vietnam? Wird in Vietnam, also ihr Vietnamesen, reist ihr auch gerne und viel im eigenen Land oder ist das im Moment auch eher schwierig? Bleibt ihr auch alle im Moment eher zu Hause?
Wir haben also Anfang Mai, das heißt nach der ersten Welle in Vietnam, dann haben die Regierung die Vietnamesen empfohlen, dass wir selber unser Tourismusbereich zu retten. Das heißt, jeder geht ein bisschen Geld aus und bucht eine Tour mit sehr günstigem Preis und kriegt man auch schöne Stelle. Und jede Familie macht die Reise mit. Ja, ist aber zwei Seiten. Danach haben wir in Da Nang in Zentralvietnam, also die einige Patientin, also die dieses Problem ist ja wieder für diese zweite Welle vor 40 Tagen. Ja, dann ist er erstmal wieder aufgehört. Und für die Vietnamesen reisen momentan, das kann man machen, wenn man will. Aber man sagt immer so zueinander, das soll man noch ein bisschen sparen, ja, sein lassen, also nicht unterschätzen, weil man hat einfach gelernt vorher. Ja.
Ja. Ich höre ähnliche Geschichten, also aus meiner Umgebung, meine Beziehung zu China ist enger als mit Vietnam, aber ich höre natürlich auch von den Reiseleitern, die früher für uns in China gearbeitet haben, ähnliche Geschichten, die jetzt zwar auf der einen Seite sagen, der eine schöne Teil dieses Lockdowns und des Stillstandes des Tourismus ist, dass man endlich als Reiseleiter nicht mehr so lange von seinen Familien weg ist. Auf der anderen Seite, je länger das dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch in die Touristik zurückzukehren. Ja. Wie war das für dich so am Anfang? Hast du das zumindest versucht, so ein bisschen die positive Seite zu sehen, dass du nicht mehr so viel unterwegs warst, ein bisschen näher an der Familie dran warst? War das für dich zumindest am Anfang zumindest ein etwas positiver Nebeneffekt? Das habe ich zumindest von einem Reiseleiter in China gehört.
Ich versuche bis jetzt immer noch weiter positiv zu sehen, weil wie gesagt, ich habe noch andere 400 Kollegen, die jeden Tag mir auf der Webseite, ich bin der Admin, ich muss einfach die Leute die positiven Gefühle weitergeben. Ja. Ja? Aber sehr für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, nach 3 Monaten, ab Ende März, also 3 Monate später, dann verliere ich langsam diese Geduld. Mhm. Ja? Ich habe aber noch schnell genug als die anderen, ist er am Ende Mai, dann habe ich einfach für mich angemeldet, weil dieser Fitness da, um einen Kurs teilzunehmen. Und danach bekomme ich eine Bescheinigung. Die anderen, die haben aber natürlich also verpassen, weil viele, die haben einfach gedacht, dieses Problem ist ähnlich so wie bei die Vogelgrippe oder die andere kleine Probleme, das hört dann schnell wieder auf. Aber nur die Leute, die haben das, diese Sache wirklich so ernst genommen, ja, und die sagen, so schnell geht das nicht weg, und dann müssen wir irgendwie zusehen, dass wir einen anderen Job zu finden. Und von meinen Bekannten, in meiner Familie, die Leute, die haben auch mit diesem Tourismusbereich zu tun haben, die haben sie jetzt schon alles andere Job.
Du hast gerade gesagt, dass ihr aufgefordert worden seid, auch in Vietnam zu reisen und Urlaub zu machen. Du wohnst in Hanoi. Wo macht denn ein Reiseleiter, bist du selbst gereist und wo macht denn ein Reiseleiter dann, entspannt er sich oder wo macht er Urlaub? Gibt es da einen Geheimtipp oder wo bist du mit deiner Familie hingefahren?
Als Reiseleiter und mit so viele Jahre unterwegs, dann weiß ich natürlich, wo gibt es schöne Ort und welcher Strand ist für mich am saubersten. Und ich komme immer darauf an, vorher überlegen wir diese Runde, gehen wir in den Wald oder nach Sapa, wo wir waren. Was gucken wir, die Natur oder die Kultur oder einfach die Füße hochlegen am Strand? Also normalerweise alle 2 Jahre, dann machen wir, die kleine Familien, eine Reise am Strand. Okay. Und dann fliegen wir ab die Richtung Phú Quốc, ist eine schöne Insel von Vietnam. Naturbelassen, schöne weiße Strände. Ja? Und wichtig für mich ist nicht zu viel Tourismus. Ja? Nicht so viele massvoll von Touristen da. Als Reiseleiter dann habe ich natürlich auch noch die Erfahrung, dass man auf gar keinen Fall versuchen, bei Hochsaison hinzugehen, weil da hat man keine Ruhe. Ja? Ja. Und das ist aber auch Vorteil für mich als Reiseleiter. Hochsaison arbeite und dann Nebensaison, dann fliege ich hin.
Ja, ja. In der Hochsaison hast du wahrscheinlich eh keine Zeit, ne? Zum Reisen.
Ja.
Teilst du deine Geheimtipps mit den deutschen Touristen oder sagst du lieber, nee, das soll lieber ein Geheimtipp bleiben und da will ich auch in 5 Jahren noch hin und ich möchte nicht, dass so viele Touristen dahin. Also soll es lieber ein Geheimnis bleiben, damit nicht so viele Touristen dahin kommen?
Das ist okay, ja. Weil für mich, wenn die Gäste kommen und mir dieselben Fragen, so wie du gerade mir stehst, dann kann ich auch ganz ehrlich antworten. Und ich kann sie auch gleich sagen, also ich als professioneller Reiseleiter, ich kann trotzdem, wenn sie auch hierher kommen, zum Beispiel im Monat März oder also April, wo Hochsaison ist, ich kann mit ihnen aber trotzdem hingehen, wo weniger Touristen ist. Weil es geht dann manchmal um die Zeitpunkt. Ja? Mhm. Ich muss nicht mit dir schwimmen in die Literaturtempel, wo 1000 Leute da stehen. Ja. Dann können wir dann lieber später. Ja? Mhm. Dann, das ist einfach, das Land ist einfach sehr abwechslungsreich von der Landschaft. Man muss dann nicht immer zuerst hin. Ja? Also deswegen die Agentur in Vietnam, wir sind auch sehr flexibel. Ja, wir können auch hier vor Ort sehr schnell die Programm ändern, damit die Gäste trotzdem merken, dass sie auch nicht, so wie in Thailand, dass sie dann raus von Hotel und dann, da siehst du dann schon so viele Tourismus. Und hier in Vietnam, in Hanoi zum Beispiel, da siehst du doch, also schön verteilen.
Ja, das stimmt. Ja.
Du hast eben erwähnt, dass es doch noch viele Geheimtipps gibt, wo es noch nicht so viele Touristen gibt. Es ist aber sicher auch so, dass die Agenturen, die in Vietnam das touristische Produkt erstellen für die Reisenden aus Deutschland und aus ganzer Welt, die müssen sich auch immer neue Dinge einfallen lassen. Also wie ist denn das zum Beispiel? Gibt es Touristen-Highlights wie zum Beispiel die Halong-Bucht, die man nun auch anders erleben oder entdecken kann? Also oder bleibt das Reiseprodukt in Vietnam, bleibt das gleich? Also viele Destinationen. Nein. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, ja?
Dieses Reiseprodukt von Vietnam, ich arbeite als Freiangestellter für mehrere Agenturen in Vietnam, also ungefähr 10.
Wow.
Und jede Agentur, die versuchen heute so ein Team und die machen, versuchen immer dieses neue Produkt für die Gäste zum Anbieten. Ja? Okay, Halong ist die Highlight von Nord, das muss man sehen. Halong ist ja wunderschön, das muss man einfach sehen. Ich war da schon tausend Mal, aber ich muss dir sagen, ich finde aber trotzdem schön, einmal am Tag und einmal in der Nacht und die eine mit 2 Übernachtungen Möglichkeit anbieten und die andere nur Tageboot und dann in der Nacht, dann läuft man so rum in Halong City. Also jeder versucht eine andere zum Anbieten. Mhm. Ja. Also wir haben nicht dieselben Angebote, so wie die andere Agentur. Die manche Agentur, so wie die eine, die Sven auch kennt, zum Beispiel, wir sprechen dann mit den Gästen ständig, fragen immer nach ihren Wünschen und können wir auch vor Ort ganz schnell ihre Wünsche zu ermöglichen. Also das heißt, der Reiseleiter dürfen sogar flexibel die Programme zu ändern.
Wenn die Gäste das wollen, ja.
Ja.
Was ist denn dein Geheimtipp? Wie erlebst du am liebsten die Halong-Bucht? Hast du da eine Lieblingstour? Und es gibt ja nicht, also die Halong-Bucht, ja, und daneben gibt es ja noch weitere Buchten, die eigentlich oder die genauso aussehen und die auch Naturpark sind, aber nicht so überlaufen, meiner Erfahrung nach.
Also letztes Jahr, wir haben auch noch eine andere Linie entdecken. Das heißt, da gibt es ja noch eine andere Bucht, die heißt Lan Ha Bucht. Das gibt auch schon lange. Aber diese Linien, wir haben seit letztes Jahr neu im Katalog, weil die einige das zum Anbieten. Und Halong ist vor 2 Jahren. Die Stadt Halong, die haben in mehrere Linien für das Boot festgestellt, wenn man ein Ticket für eine Linie kauft, dann muss man diese Linien folgen und auf diese Richtung fahren. Und damit diese 440 Booten schön verteilen in diese 1500 Quadratkilometer groß. Und jetzt ist dann noch mehr Möglichkeit, dass wir auch in mehrere Richtungen fahren, damit wir auch wenig wie möglich die einige Touristenboote zu sehen. Ja? Und die eine Möglichkeit ist, wir fahren sehr in Richtung Lanha Bay und da ist schöne Landschaft, die Felsen ist ganz nah nebeneinander. Ja? Und man hört ja einfach von den Vögeln, die man merkt komplett die ganze Natur. Also man fährt tagelang, ohne die andere Boote zu sehen. Mhm. Also man hat das Gefühl, dass man einfach alleine mit den Gruppen oder so. Ja. Ja? Ja. Und da kann man auch in irgendeiner Insel, natürlich muss man vorher mal beantragen, da kann man auch mal aussteigen, dort baden und angeln am Arm. Und also ich finde, Ha Long, die haben auch schon sehr viel Mühe gegeben in den letzten 2 Jahren. Und jetzt kann man sagen, in Ha Long, das hat auch viele Möglichkeiten zum Anbieten.
Wenn ich dich so höre und du das so schön beschreibst, da kriege ich richtig Lust, jetzt da zu sein und zu reisen.
Wollte ich auch gerade sagen, wirklich.
Und du beschreibst das auch so, man hört so ein bisschen raus, ich glaube zu hören, dass du das vermisst, dass du das Reisen vermisst und deine Arbeit vermisst. Kann das sein?
Oh sehr. Ja.
Das klingt sehr, sehr, du redest mit sehr viel Herz über dein Land und beschreibst die Orte. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn du gerade erzählst, von den Stränden redest, von den Booten, von den Menschen, die dort rumlaufen. Das ist schwer, ne, wenn das gerade alles nicht geht. Ne?
Also der Sven, der kennt mich. Also ich arbeite für mehrere Agenturen und ich sage dir, in dieser Zeit, normalerweise, dann fange ich schon mit Hochsaison an und arbeite ich also 28 Tage im Monat und führe ich immer die Gruppen von Nord bis zum Süden, ungefähr 15 Tage. Das heißt, schwissen durch, dann komme ich einen Tag nach Hause. Hm. Ja, und jetzt arbeite ich als Kraftsporttrainer für 3 Stunden am Tag. Hm. Und den Rest, dann hänge ich nur so rum. Hm. Also ich freue mich, wenn ich mit euch reden kann.
Wir freuen uns auch.
Wir freuen uns auch, wirklich. Vielen Dank.
Ja, aber es ist...
Ist schon traurig. Und ich hoffe, dass es bald aufhört.
Hm. Ja. Wir hoffen natürlich auch alle, dass es bald wieder losgeht. Und es hat sich auch sehr viel Positives jetzt getan, natürlich zwischen Deutschland und Vietnam. Seit dem 1.8. gibt es das Freihandelsabkommen. Also viele so positive Dinge, die vielleicht jetzt aufgrund von Corona noch nicht so wirklich in Kraft treten können und wo wir in unseren Beziehungen auch noch nicht voll durchstarten können. Ich glaube, für Vietnam wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren, auch zwischen Vietnam und Deutschland viel Positives. Und es ist schade, dass es im Moment nur langsam wieder anlaufen kann, ne? Beziehungsweise im Moment eigentlich aufgrund der Reisebeschränkung eigentlich der Tourismus ziemlich zum Erlegen gekommen ist. Ne?
Ja.
Wir haben gegen Ende unseres Gespräches haben wir immer so eine Art Schnellfragerunde, wo wir in deinem Fall wollen wir ein paar Fragen zu Vietnam stellen. Auch ein paar Reisetipps für die, weil in Deutschland, es gibt viele Leute, die sich sehr für Vietnam interessieren. Aber wir wollen natürlich aus die beste Quelle sind immer die Reiseleiter.
Ja.
Die haben immer die besten Tipps. Und da wollen wir auch von dir, aus deinem Mund, einfach ein paar Tipps bekommen, auch für die Leute, die Vietnam vielleicht noch nicht kennen, noch nicht in Vietnam waren, einfach ein paar Fragen von dir beantwortet bekommen, damit sich die Leute, wenn es wieder losgeht, gut vorbereiten können auf ihre Vietnamreise. Sven, magst du anfangen mit der ersten Frage?
Ja, die sehr einfach jetzt erstmal ist, die beste Reisezeit für Vietnam. Wann sollte man Vietnam besuchen als deutscher Tourist?
Also um diese Frage von dir zu antworten, dann ich müsste erstmal so sagen, in Nord von Vietnam, da gibt es ja sehr deutlich Sommer, Herbst, Winter, ja, so wie bei euch. Mhm. Nur im Süden, in Ho Chi Minh, da gibt es ja keine Winter. Das heißt, ab Zentralvietnam und im Süden, da kann man auf jede Zeit hinreisen. Außer in Ende Sommer, ab Juli, ab Juli bis Ende dieses Monats, September, da gibt es ja auch Dauerregen. Da ist er im Süden von Vietnam. Und in Nordvietnam, weil wir auch sehr, sehr kalte Winter haben, also kalt, das heißt für uns, ja, nur wegen dieser höheren Luftfeuchtigkeit, wir haben noch nie hier in Vietnam unter 0 Grad. Aber soll man als Reisender nach Vietnam im Winter auf gar keinen Fall unterschätzen. Da soll man auch genug die warme, dicke Jacke mitnehmen. Die gute Zeit für Ha Long, für Nord allgemein, dann empfehle ich euch auch am Ende September bis Ende Dezember. Da ist er noch nicht kalt. Scheint die Sonne. Ja, das ist für Hanoi und Ha Long. Weil immer vor unser Silvesterfest, nach unserem Mondkalender, Ende Januar bis Anfang März, da ist auch für uns deutlich kalt in Vietnam. Ja. Ja? Aber da ist auch meistens, da nehmen wir als Hochsaison für die Europa in Vietnam. Weil die kommen dann meistens von so Februar und März. Und in der letzten Zeit kommen da immer mehr die Europäer, die nach Vietnam in der Zeit, wo die Silvesterfest von Vietnam ist. Ja, die wollen unbedingt das erleben, wie das aussieht mit dieser Silvester in Asien. Ja.
Das ist das TED, ne? Das TED Festival.
TED Fest, genau, TED Fest. Das ist ungefähr also fast immer Mitte Februar. Mitte Februar. Und danach kann man bis Ende April, bevor das wieder heiß ist in Vietnam. Und das Wetter in Vietnam ab Mai, von Mai bis Ende Juli, sogar bis Anfang August, ist deutlich sehr heiß. Also das macht die Europa-Reisende aus, durch diese höhere Luftfeuchtigkeit.
Ja, ja. Okay. Wir wissen, dass es sehr viele, sehr schöne Hotels in Vietnam gibt, sehr gute Hotelinfrastruktur. 3-Sterne-Hotels, 4-Sterne-Hotels, sehr schöne 5-Sterne-Hotels, nicht nur in den Städten, aber auch in den Resorts, am Strand. Aber wie sieht's denn aus mit Dingen wie Homestay? Also wenn man zum Beispiel mal bei einer vietnamesischen Familie wohnen möchte, gibt es in Vietnam auch so etwas wie Airbnb? Kann man das auch in Vietnam nutzen? Oder solche Dinge?
Momentan ist die Sache, Homestay ist auch sehr, sehr in. Da gibt es da sehr viel gute Angebot in Vietnam mit Homestay. Sehr gut, muss ich sagen. Und große Auswahl mit richtig guter Qualität. Die installierten drinnen richtig schön wie im Hotel, also 4- und 5-Sterne-Hotel mit günstiger Preis. Aber die, so wie ich weiß, weil meine Cousine, die macht auch sowas. Und durch Coronavirus gehen auch alles, wir haben auch alle Probleme. Aber ich denke, wenn die Touristen, also wenn die Coronavirus vorbei ist, dann sind alles wieder da. Ist das sehr, sehr in Vietnam.
Ja.
In den letzten 2 Jahren, dass die Leute einfach eine Wohnung von den Leuten das zu mieten und danach dann bauen sie um und dann machen sie dann Homestay für die Leute. Ja. Also nicht nur in der Stadt, in der Stadt, sondern auch überall, auch am Strand und auch in den Bergen. Die machen auch sehr, 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 sehr gut.
Die bieten dann auch so Kochkurse an und sowas mit, ne? Also das, genau.
Da kann man dann kochen mit der Familie?
Ja, ja, also beides. Kannst du einfach mit der Familie zusammen kochen, weil ist da sowieso jede Haus zu vermieten, dann haben die auch Küche dabei. Aber viele, die haben das einfach mit den Familien mitzumachen. Und dann macht total Spaß.
Ja, ja. Kannst du was zu dem Budget oder zu den Kosten sagen? Was kostet ein 3-Sterne-Hotel? Was kostet ein 4-Sterne-Hotel, ein 5-Sterne-Hotel in Vietnam? Weil es ist ja noch ein sehr günstiges Reiseziel.
Ja, 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 ja. Also durch booking.com oder auch kannst du auch heute online auch schnell finden von 3- bis 5-Sterne-Hotel. Also ich sage nicht nur in dieser Zeit, sondern allgemein, wir haben auch so ein sehr, sehr gutes Angebot. Also die manche von uns, wir sagen so rar, dass die Leute, die machen auch so eine sehr unfaire Konkurrenz von dem Preis heute in Vietnam. Also als Vietnamesen heute, wenn wir auf die Reise zu gehen, dann, also früher machen wir so viele Gedanken wegen diesem Preis von Hotel, aber heute nicht mehr. Ja. Also wir haben ab Zentralvietnam heute Sangrai von 5-Sterne-Hotel, die mit günstiger Preis ist.
Ja. Ja. Was kann man denn in Vietnam für Dinge machen, die unsere Zuhörer überraschen würden? Also ich bin mir sicher, man kann an den Strand gehen, man kann Tempel besichtigen, es gibt viel Kultur, Vietnam hat eine lange Geschichte, man kann tauchen. Aber was ist denn etwas, was man machen kann, was vielleicht nicht alle wissen, was einen vielleicht überraschen würde?
Ja, was kann man auch noch in Vietnam alles überraschen, außer die, ja, also ich als Reiseleiter werde ich erstmal vielleicht, so wie ihr, also die Gäste mal kennenlernen und hören sie erstmal diese Wünsche von den Leuten. Und zum Anbieten, zum Beispiel in meiner Stadt, hier ist Hauptstadt, außer dass du schöne Sehenswürdigkeit angucken am Tag, mit uns zusammen kochen, in den Markt zu gehen, wo typisch ist. Das kannst du auch noch mit uns einfach in die enge Gasse und erlebt, wie die Leute alles am Tag auf die Straße zu arbeiten. Die Kinder, die machen Hausaufgaben auf die Straße, weil die Wohnung zu klein ist und kann man noch nicht alles drin machen. Mhm. Und sowas erlebt man alles live, ja. Und sowas, ich denke, dass nicht überall in anderen Ländern sowas gibt, zu sehen.
Also ich weiß, dass die von Gästen her, dass es gibt so Foodtouren in Hanoi und Ho Chi Minh, wo die Gäste dann wirklich immer begeistert sind. Man steuert so 7 verschiedene Restaurants an, setzt sich auf ein Moped hinten drauf. Allein das ist ja schon ein Abenteuer.
Hast du das noch nicht gemacht?
Ich habe die Biertour natürlich gemacht.
Sven,
die Craft-Biertour.
Wenn du das nächste Mal wieder kommst, ja, dann musst du unbedingt bitte die Vespa-Tour mitmachen. Das soll man auf gar keinen Fall auslassen, weil das ist total schön. Also ich habe erlebt, von den normalen Gästen bis die sozusagen die VIP-Gäste, also die Leute, die sehr, sehr schwierige Leute sind. Aber nach dieser Vespa-Tour, die musst du sagen, und da gibt es auch die Gäste, die sagen, hey Chan, zu Hause normalerweise gehe ich um 21 Uhr im Bett. Und hier in Vietnam, das mache ich auch nicht anders. Ja. Bitte um 21 Uhr, bring mich wieder im Hotel. Egal welches Programm, lass das. Ich bring mich im Hotel. Aber weißt du was? Nach dieser Vespa-Tour, dann sagen sie, also das, wenn ich das nicht mitmache, ja, das ist ein großer Fehler, ja, was ich dann machen kann.
Ja.
Und das ist für die Leute, die die Straße von Vietnam noch nicht kennenlernen, das ist für sie eine andere. Ja? Das ist, da muss man sehen. Und es gibt es ähnlich so wie in Hanoi. Aber ehrlich gesagt, ich finde, sowas macht man in Ho Chi Minh ist noch ein Stück besser.
Okay.
Aber in Ho Chi Minh, da gibt es auch genauso. Mhm. Ja? Das nächste Mal kommst du und ich zeige dir das.
Ja, gerne. Das gerne.
Wirst du nicht vergessen.
Sven möchte nach dem Gespräch gleich buchen bei dir.
Aber auf jeden Fall, oder? Er hat das so erzählt und ich hatte sofort die Gassen wieder in meinem Kopf und die kleinen Bars und die kleinen Cafés und die Garküchen vor Ort und eine Faux-Essen. Oh, da hätte ich jetzt wieder so viel Lust drauf, wirklich.
Hast du aber gehört, nicht gleich satt essen, Sven. Ne?
Nicht gleich satt essen.
Und da gibt es ja ungefähr 5 bis 7 Gerichte und die schmeckt ganz toll. Ja, die schmeckt ganz toll. Ja. Die werden auch alles vor unseren Augen gekrüht und alles wird alles gemacht vor unseren Augen, also frisch gerollt und die Personal, die Zeit und mit Händen und Füßen, ja, damit wir auch glücklich und wohlfühlen. Ja. Und die kann man auch ganz spontan buchen bei uns.
Du hast nicht nur uns, sondern glaube ich auch den Zuhörern ganz viel Lust gemacht, nach Vietnam zu reisen. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die schon öfters in Vietnam waren, dass sie immer wieder zurückfahren wollen. Wir hoffen, dass es bald wieder losgehen kann. Wir hoffen, dass ihr gut durchhaltet, auch du und deine Familie, dass es euch gut geht, dass ihr zusammenhaltet, dass es bald wieder besser wird. Und ja, ich hoffe, dass ich dich dann auch irgendwann in Vietnam mal persönlich kennenlerne. Es hat uns viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast, ein bisschen erzählt hast und noch so bildlich von deiner Heimat erzählt hast. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie und auch allen deinen Kollegen und dass es bald wieder losgehen kann mit dem Tourismus.
Ja, gern geschehen. Gern geschehen.
Also auch vielen lieben Dank von meiner Seite. Wirklich, ich würde sofort buchen, ganz ehrlich. Wenn es möglich wäre, wäre ich sofort wieder in Vietnam. Auf jeden Fall. Ja, und dann machen wir die Tour zusammen. Ja.
Okay.
Ja. Und für alle unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt zum Thema Vietnam, zum Thema nach Vietnam reisen, wenn ihr Tipps braucht, ihr könnt uns auf Instagram anschreiben. Mittlerweile kennt ihr unser Instagram-Konto auf Hin und Weg Podcast oder auch auf unserer Facebook-Seite. Meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr Fragen habt, auch an Chan, dann schreibt uns einfach eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns, dass ihr diesmal dabei wart, unseren Destinationsblog angehört habt. Und wir hoffen, wie gesagt, dass ihr viel Lust bekommen habt, auf eine Reise nach Vietnam. Nochmal vielen lieben Dank, lieber Chan, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Ich danke euch auch.